Wer hat je deinen Plan erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist aus der Höhe gesandt hast? Mir ist aufgefallen, dass in diesem Text schon, und der ist ja ganz alt, so explizit vom Heiligen Geist die Rede ist. Und gleichzeitig ist dieser Text voll von den Unsicherheiten, von der Mühe, wir wissen nicht genau, wo es hingeht, von der Vergänglichkeit, von dem irdischen Zelt. Wenn wir heute über Nachfolge nachdenken wollen und über den Preis von Nachfolge und dass es sich lohnt, dann möchte ich einstimmen in dieses Thema mit einem Beispiel von Paulus. Der ist ja nun relativ zweifelsfrei jemand, der das sehr konsequent gemacht hat. Und was hat er davon gehabt? Etwas salopp gesagt, am Schluss saß er im Gefängnis. Und dann sollte man meinen, dass er jetzt dann dort die Orientierung verloren hat oder keinen klaren Kurs mehr hatte. Es gibt eine kleine Geschichte von Paulus, die einen dann vielleicht nachdenklich macht. Es ist der Brief des Apostels Paulus an den Philemon. Philemon war ein Chef eines Betriebes. Und damals waren die Angestellten Sklaven. Und einer dieser Sklaven war wegen der Unterdrückung am Arbeitsplatz seinem Chef davongelaufen. Aus welchen Gründen auch immer landete er mit Paulus zusammen in einer Gefängniszelle. Vers 9 bis 17 lautet dann: Ich, Paulus, ein alter Mann, jetzt auch Gefangener Jesu Christi, allein diese Formulierung unglaublich, Gefangener Jesu Christi. Ich bitte dich für mein Kind Onesimus, den ich im Gefängnis zum Vater geworden bin. Ich schicke ihn dir zurück. Ihn, das bedeutet mein Innerstes. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich nichts tun. Deine gute Tat soll nicht erzwungen, sondern freiwillig sein. Denn vielleicht wurde er deshalb eine Weile von dir getrennt, damit du ihn für ewig zurückerhältst. Nicht mehr als Sklaven, sondern weit mehr als geliebten Bruder. Das ist er jedenfalls für mich, um wie viel mehr dann für dich, als Mensch und auch vor dem Herrn. Und jetzt kommt der Hammer. Wenn du also mit mir Gemeinschaft hast, dann nimm ihn auf wie mich. Da sitzt er im Gefängnis und packt ein Gerechtigkeitsproblem der damaligen Zeit ein. Dein Sklave, dein Angestellter, dein Arbeitnehmer, dein Beschäftigter ist vor Gott auf Augenhöhe mit dir. Da gibt's keinen Chef und keinen Untergebenen. Eine ziemliche Herausforderung. Ein Preis. Er erwartet von dem Chef, dass er den Preis zahlt, entgegen sämtlicher Trends der Zeit, den Sklaven wie seinen Bruder, wie seine Schwester zu behandeln und aufzunehmen. Ich habe diese Geschichte für den Eingang gewählt, um dieses Wort, was ist der Preis, noch mal ein bisschen zu klassifizieren. Nachfolge hat einen Preis. Und wir werden im Folgenden merken, warum. Weil wenn man über Nachfolge redet und über den Preis, dann kommt man nicht herum, sich mit bestimmten Stellen im Neuen Evangelium, im Evangelium, Neuen Testament zu befassen. Und ich habe dazu einen Text aus Lukas 14, 25 bis 33 ausgewählt. Viele Menschen begleiteten Jesus. Da wandte er sich an sie und sagte: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und sogar sein Leben gering achtet, kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir hergeht, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen? Sonst könnte es ja geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten und sagen, der da hat einen Bau begonnen und konnte ihn nicht zu Ende führen. Oder wenn ein König einen Krieg gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er sich mit seinen 10.000 Mann dem entgegenstellen kann, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist, und bittet um Frieden. Ebenso kann keiner von euch mein Jünger sein, wenn er nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Das ist wieder mal so ein Text, ne? Wo bleibt denn da der liebende Gott und der liebende Jesus? Eigentlich kann es nicht wahr sein, was da steht. Ist das der Jesus, von dem wir singen? Ich soll meine Familie gering achten, ich soll auf meinen ganzen Besitz verzichten, ich soll sogar mein Leben gering achten. Manche übersetzen mein Leben hassen. Es ist leider nicht der einzige Text im Neuen Testament, der so ist. In Lukas 12, 49 sagt Jesus, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Ich wollte, als dass es schon brennte. Darüber haben wir im August hier schon mal gesprochen. Und wir sollten uns nochmal in Erinnerung rufen, was das ist, was die Hauptbotschaft ist. Jesus bringt Feuer auf die Erde. Und damit ist gemeint, dass er unsere Herzen anbrennt und dass unsere Herzen brennen. Das hat aber einige Folgen für unsere Stellung in der Welt, wenn das wirklich geschieht. Wir mögen das nicht und sind in der Regel als Brandlöscher unterwegs. Nee, das ist jetzt nicht unbedingt auf meinen Beruf übertragbar. Nein, also wenn es um meine Mutter geht, dann, nee, die ist, ja, das kann nicht so gemeint sein. Nein, jetzt, ich muss mich um die Kinder kümmern auch. Ja, viele Konflikte dieser Art. Aber eigentlich sollten wir ja wenigstens Brandmelder oder Brandstifter sein. Selber Herzen in Brand setzen. Und ich glaube, wir müssen dem Pfad nachgehen, wenn wir Jesus nachfolgen. Was ist der Preis und warum lohnt sich das? Denn die Botschaft ist einfach radikal. Lassen wir uns doch mal darauf ein, ohne zu bagatellisieren und ohne zu verharmlosen. In dem Text sind drei Beispiele, die Menschen gerade dazu abhalten sollen, ihm nachzufolgen. Er legt also die Latte ziemlich hoch, was es bedeutet, Christ zu sein, ziemlich hoch. Merkwürdiges Konzept von Evangelisation. Redet mit den Leuten und redet eigentlich in unterschiedlicher Art und Weise mit drei gravierenden Gründen. Es ist am besten, du wirst nicht Christ und folgst mir am besten nicht nach. Was ist das für eine Latte? Wir haben in einem Bibelkreis, in dem wir sind, über diesen Text gesprochen. Da waren ungefähr 8 Leute und das Erstaunliche war, eigentlich nicht erstaunlich, wir haben uns eine geschlagene Stunde über den Text aufgeregt. Ja, es ging kreuz und quer und der ganze Frust über das, was alles von, was weiß ich, Konfirmationsunterricht oder so weit, Katholiken von der Kommunion und Firmung über einen eingeprallt ist, kam da hoch und es war fast unmöglich, an den Kern des Textes zu kommen. Und das hat ein bisschen damit zu tun, Herr, deine Wege sind unbegreiflich, was soll das alles? Ich verstehe es nicht. Wenn man jetzt einfach nochmal genauer hinguckt und es genauer formuliert, es sind Dinge, die Jesus nennt, die radikal und unmissverständlich nicht an erster Stelle stehen dürfen. Steht meine Familie über Jesus? Steht mein Beruf über Jesus? Steht mein Haus, mein Garten über Jesus? Steht mein Vermögen, meine Pension, meine Rentenversicherung über Jesus? Meine Krankenversicherung? Wie ist das, wenn ich ungerecht behandelt werde? Der andere mächtiger ist wie ich. Bitte ich um Frieden, wenn der andere mächtiger ist, obwohl ich Recht habe? Der Kern dieses Textes sagt, Jesus nachfolgen heißt, sich darauf verlassen, dass er das Richtige macht. Und jetzt kommen wir zum Lobpreis von heute. Ich wusste ja nicht, welche Lieder da sind. Das hatten wir ja schon öfter. Hier in meinem Text steht, ich gehe mit dir, ich weiß nicht, wohin du gehst, ich gehe mit, egal was du machst. Das ist die zentrale Aussage dieses Textes. Und was haben wir gesungen? I'll walk everywhere you go, I belong to you. Ich gehöre dir, war heute in drei Liedern. Ich weiß nicht, wo du hingehst. Ich gehe mit, egal was du machst. Um nochmal die Gewaltigkeit dieses Satzes an einem Beispiel eines Menschen deutlich zu machen, von dem ich gar nicht weiß, ob sie Christin ist, Greta Thunberg. Sie ist für mich auf jeden Fall ein Beispiel, welche Dimensionen Nachfolge auslösen kann. Ein einzelner Mensch. Das ist ihre innere Mission. Und ich behaupte einfach mal, egal ob sie Christin ist oder sie nicht, das hat ihr Gott mit oder gegen ihren Willen so ins Herz gebrannt. Sie kann nicht anders. Sie muss mit dieser Botschaft und dem Globus. Und man spürt ihr an, es ist ihr völlig egal, was aus ihr wird. Es ist ihre Sendung, ihre innere Mission. Tausend Argumente, wie kann man als 16-Jährige sowas machen? Du musst doch in die Schule, du bist doch nicht fertig. Was wird das in dem Leben, deine Beziehungen? Du schaffst dir doch nur Feinde. Aber ihr Herz brennt. Dann kommt aber mitten in diese Ecke diese sperrige Aussage von Jesus, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Es ist also kein Spaziergang, und wird es sich nicht sein, Jesus nachzuverfolgen. Auch das kann man an dem Beispiel schön sehen. Ich glaube, dass diese junge Frau am Anfang nicht daran gedacht hat, dass sie irgendwo in New York rumläuft. Sondern da fing was an. Und je weiter sie geht, desto unangenehmer wird es und schwieriger. Die Mission muss durchtragen. Das, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Das heißt, das mit dem Kreuz ist einfach ein Kollateralschaden, das ist so, weil diese Welt, wie es ist, wie sie ist. Und wir sind einfach naiv, wenn wir Jesus nachfolgen und glauben, jetzt wird's nur Halleluja und jetzt wird's nur alles gerade. Nein, dazu hat er uns nicht berufen. Er beruft uns auf den Weg. Tja, warum gehen wir diesen Weg? In den anderen Beispielen ist es ähnlich. Wenn dein Gegner übermächtig ist, dann geh hin und bitte um Frieden und führe keinen Krieg, wenn du absiehst, dass du ihn verlierst. Wie oft kämpfen wir um Gerechtigkeit, weil wir glauben, Recht zu haben, anstelle nachzugeben, weil von vornherein klar ist, dass wir keine Chance haben für unser Recht. Das gilt auch in der Politik. Wie viele Kriege werden geführt, wo von vornherein klar ist, dass es nur Verlierer gibt? Es läuft immer wieder auf das Gleiche heraus. Die Betonung liegt auf allen Stellen. So, jetzt habe ich euch lang genug traktiert. Die Frage bleibt übrig. Wenn das so mühsam ist, warum um alles soll ich das denn tun? Ist doch völlig unattraktiv. Und ich möchte darauf persönlich antworten. Mit der Frage an mich. Warum bin ich denn noch Christ? Warum habe ich es denn nicht aufgegeben, diesem manchmal sehr harsch auftretenden Jesus nachzufolgen? Für mich persönlich sind es zwei Dinge. Erstens, er sagt zu mir immer wieder, du bist mein geliebtes Kind. Wann hast du dir das zum letzten Mal von Gott sagen lassen? Egal wie alt du bist mein geliebtes Kind, sagt Jesus zu dir. Und je älter man wird, desto unheimlicher ist dieser Satz, weil man weiß, was man im Laufe eines Lebens alles angestellt hat. Ja? Du bist mein geliebtes Kind. Auch das haben wir heute gesungen. Erinnert ihr euch noch? Für immer liebst du mich. Für immer. Für immer. Und zweitens, dir ist deine Schuld vergeben. Nee, nicht ich verzeihe dir. Ist alles wieder gut? Nein. Dir ist deine Schuld vergeben. Wann hast du dir das letzte Mal zusprechen lassen, konkret? Wo du ganz genau weißt, dass du Dreck am Stecken hast. Vielleicht war es vor 20 Jahren, vielleicht vor kurzem. Wo jemand dir im Namen Gottes zuspricht. Dir ist deine Schuld vergeben. Es sind diese zwei Punkte. Und in meinem Leben nicht mehr und nicht weniger, die mein Herz brennen lassen für diesen Jesus. Ich habe noch kein besseres Angebot gefunden. Ich habe noch kein besseres Angebot gefunden. Deswegen gehe ich Jesus nach und vertraue ihm, obwohl ich nicht weiß, wo er hingeht und was das für mich bedeutet. Mit dieser Botschaft und mit diesem brennenden Herzen bin ich Brandstifter. Jeder, der das lebt, ist Brandstifter. Denn beides passt nicht in die Welt. Ich habe dich je und je geliebt, weil das auch die Botschaft ist, die in der Nachfolge die Botschaft an meine Umgebung ist. Und der innere Geist, mit dem ich auf den anderen zugehe, dir ist deine Schuld vergeben. Da ist jemand, der dir das vergibt. Diese brennende Liebe, die Jesus durch seinen stellvertretenden Weg für mich und für dich gelebt hat, ist einzigartig. Und die ist es wert, dass sie die erste Stelle in meinem Leben hat. Wichtiger als meine Familie, wichtiger als meine Kinder, wichtiger als mein Beruf, wichtiger als meine Lebensversicherungen, wichtiger als mein Bankkonto, wichtiger als mein Haus, wichtiger als mein Garten. Das sagt sich so einfach. Ich weiß in meinem Leben, wie schnell sich diese Prioritäten verschieben. Warum ist mir das wert? Weil ich hoffe, dass in der letzten Stunde meines Lebens, in der Stunde meines Todes, er mich hoffentlich empfangen wird für immer. Auch da haben wir heute ein Lied gehabt. Das ist sehr schöne mit dem Herzschlag. Habt ihr das gehört? Der Herzschlag, Jesu Herzschlag und meiner hört dann irgendwann auf. Seiner geht weiter. Ich finde, das ist eine unglaubliche Vision für ein Leben. Ich wiederhole nochmal, man kann es nicht oft genug sagen, er hat die Vollmacht, mir all den Mist zu vergeben, die ich im Laufe meines Lebens angestellt habe. Vergebung ist für viele ein Fremdwort geworden. Es ist nur noch von Verzeihen die Rede. Es ist das Vernichten von Schuld durch Jesus. Ich hoffe, dass ich das den Rest meines Lebens leben kann. Ich hoffe auch, dass ich nicht alleine sterben muss. Aber wenn ich schon alleine sterben muss, und das kann uns ja allen passieren, dass gerade niemand da ist, Jesus ist schon da mit seinem Herzschlag. Das ist doch toll. Und Leute, fangt bitte an, rückwärts zu leben. Wir sind heute, und das habe ich euch schon mal gesagt, garantiert einen Tag älter geworden, jünger geworden. Wir haben garantiert einen Tag weniger zu leben. Umgekehrt. Und es gibt noch viel zu tun auf dem Weg dahin. Und keiner kann sagen, ich bin hier zu alt. Und keiner kann sagen, ich bin zu jung. Es ist diese brennende Liebe, die Jesus zu mir und zu dir hat, die mein Herz berührt und die Prioritäten neu ordnet. Familie ist nicht mehr das Wichtigste im Leben. Trotzdem ist Familie wichtig. Frieden suchen ist wichtiger als um das Recht kämpfen. Trotzdem ist der Kampf um Recht wichtig. Und auf Besitz zu verzichten ist wichtiger als der Anspruch auf Besitz. Trotzdem hat Besitz einen Wert. Es bleibt für jeden an uns die Frage, ist Jesus der absolute Mittelpunkt in deinem Leben? Auch das steht hier so, aber auch da war das passende Lied heute schon dabei. Regier in mir mit deiner Kraft. Ich gehöre dir, regiere du in mir. Ist Jesus der absolute Mittelpunkt in deinem Leben? Wichtiger als alles andere? Und damit das nicht so im Raum stehen bleibt, dachte ich, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, dass ihr euch überlegt, ob ihr dabei den Satz sprecht, Jesus, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Ihr könnt es aber auch lassen. Hört ja keiner zu. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du uns segnest, mit deiner unendlichen Gegenwart und dass du jetzt diesen Raum einhüllst mit deiner Liebe und in jedem einzelnen Herzen neu dein Feuer entzündest. Amen.